Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen einfach über das, was sie wirklich bewegt.
Campus Beats, dein Business-Update.
Worum geht's?
Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
Campus Beats. Hier ist wieder Campus Beats. Mein Name ist Andrea Peters und ich bin besonders neugierig. Zum Glück habe ich einen richtigen Job. Ich mache hier den Podcast vom Campus Verlag und bin Journalistin und habe die Geschichte einer Frau entdeckt über den Campus Verlag, die eine echt ungewöhnliche Karriere hingelegt hat. Die Kurzversion wäre so in etwa vom Fließband zur Konzernspitze. Und heute, 2025, blickt sie auf 30 Jahre im Management zurück und gibt, und jetzt kommt der Knaller, ihre Erfahrungen und Tipps an alle weiter, an den Nachwuchs weiter. Das heißt, irgendwie an alle Leute, die jetzt noch keinen blassen Schimmer davon haben, irgendwann mal im Vorstand oder so zu sitzen. Vielleicht bist du da draußen ja auch mit dabei. Ich sage herzlich willkommen, Hiltrud Werner.
Herzlichen Dank für die liebe Einleitung und ich kann nur sagen, ich habe mein Buch nicht nur für junge Menschen geschrieben, die mal Vorstand werden wollen, sondern einfach für alle, die Lust darauf haben, Verantwortung zu übernehmen und sich bisher noch nicht vorstellen können, dass das auch in einem großen Unternehmen auf verschiedenen Hierarchiestufen möglich ist.
Ich sag noch mal kurz, wie Ihr Buch heißt. Es heißt Mutig Karriere wagen, gestalten und wachsen in der Welt der DAX-Konzerne, erschienen im Campus Verlag 2025. Und Frau Werner, war das wirklich so, dass Sie plötzlich im Vorstand waren, so hoppla die hopp? Erzählen Sie mal gerne Ihre Geschichte, fangen Sie vorne an.
Ganz klar war es nie Teil meiner Karriereplanung, mal Vorständin zu werden. Ich meine, das hat man vielleicht schon daran erkannt, dass ich die letzten 16 Jahre, bevor ich in den Vorstand berufen wurde, Leiterin der Konzernrevision war, beziehungsweise in verschiedenen Leitungsfunktionen in der Revision. Und eigentlich ist das nicht so eine typische Funktion, aus der man in den Vorstand kommt. Ne? Wenn man Einkäufer ist, wird man vielleicht irgendwann Vorstand für einen Einkauf oder im Personalwesen Vorstand für Personal, sind so typische Vorstandsressorts. Also ich hatte schon immer Lust, Verantwortung zu übernehmen und ich hatte natürlich ganz viel Lust darauf, selber sehr breit aufgestellt zu sein, Verschiedenes ausprobiert zu haben. Und ich denke mal, ich war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Auslöser war der Dieselskandal und ich bin nach dem Dieselskandal von VW angesprochen worden, ob ich die Konzernrevision des Konzerns übernehmen würde, was ich sehr, sehr gerne gemacht habe, weil wenn man die Chance bekommt, einem Unternehmer auf die Beine zu helfen und in der Automobilindustrie 800.000 Menschen in Deutschland gearbeitet haben und man darf da mitwirken. Ich meine, da überlegt man nicht so lange.
Vielleicht hat sie ja auch ein bisschen gepackt, so der Blick hinter die Kulissen, oder? Also das war ja, ging ja durch die gesamte Presse, hat ja einen Aufschrei gegeben.
Nun, ich denke schon, es war in meiner Person einfach die glückliche Situation, dass ich sowohl Insider als auch Outsider war. Also ich habe schon mal im VW-Konzern gearbeitet, bei der MAN SE vorher. Das heißt, ich kannte ein Stückchen weit den Konzern. Mir wurde dadurch eine schnelle Lernkurve und eine schnelle Einarbeitung in die Prozesse dort natürlich attestiert. Gleichzeitig war ich völlig unbelastet. Also man konnte einfach dadurch, dass ich nie in Wolfsburg gearbeitet habe, davon ausgehen, dass ich auch unbelastet bin und unvoreingenommen und objektiv an die Aufklärung da herangehen kann und da unterstützen kann. Dass mich diese Aufgabe dann 13 Monate später in den Konzernvorstand geführt hat, das war zu dem Zeitpunkt, als ich zum 1. Januar 2016 bei Volkswagen angefangen habe, wirklich, also überhaupt noch nicht auf der Agenda. Ja. Insofern stimmt es schon, irgendwie plötzlich Vorstand.
Was machen Sie denn heute? Also Sie sind ja Autorin, aber auch Mentorin, um Ihre Erfahrungen so ein bisschen weiterzugeben. Ich habe das für mich gesehen, vor allem an den vielen Mutmachern bei Ihnen im Buch. Ja, also wirklich ganz praktische Sachen. Haben Sie davon einen Lieblingsmutmacher, so einen Lieblingstipp?
Oh, naja, ob es jetzt nur einer ist oder vielleicht doch drei, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Aber was in meinem Buch immer wieder kommt, ist ja der Hinweis darauf, dass eine Karriere immer auch Geben und Nehmen ist. Also, dass ich nicht ausschließlich nur Erwartungen an meinen Arbeitgeber haben kann, sondern dass ich auch mir immer wieder überlegen muss, was bin ich bereit zu geben. Ja, vielleicht ist doch mein Lieblingsmutmacher aus dem Kapitel Bleiben oder Wechseln. Denn die Frage, wann in einer Karriere es hilfreich ist, auch mal die Funktion zu wechseln oder das Unternehmen, ich glaube, das ist für viele eine sehr, sehr wichtige Frage. Und damit habe ich mich sehr intensiv befasst und hoffe, da auch zu helfen. Aber Ihre Frage war ja, was mache ich heute? Also schon mein gesamtes Berufsleben habe ich immer parallel Mentees gehabt, habe mich in Förderprogrammen engagiert für die nächste Generation Manager, habe gleichzeitig auch über viele Jahre hinweg Gastvorlesungen an Universitäten gehalten und die Weitergabe von Erfahrung und Wissen an die nächste Generation war immer für mich ein absolutes Herzensanliegen. Vielleicht auch deshalb, weil meine Kinder ja jetzt genau in diesem Alter sind, der, ich sag mal, der Zielgruppe meines Buches. Und man hat schon so das Gefühl, man möchte einfach trotz der ganzen Veränderungen in der Arbeitswelt, die zweifellos mit New Work und Homeoffice und KI und all diesen Veränderungen auf die neue Generation zukommen, man möchte einfach auch zeigen, dass es doch noch ein paar Themen gibt, da muss man nicht das Rad neu erfinden.
Ich habe noch eine andere Vermutung, vielleicht eine steile These, warum das so sein könnte. Die verrate ich aber gleich, nachdem wir Ihre Lektorin Valeska Schober einmal gehört haben. Die hat nämlich eine ganz tolle Einleitung eigentlich, die ganz gut, wie ich finde, zu meiner Vermutung, zu meiner These passen könnte. Haben Sie Lust, mal reinzuhören?
Aber sehr gerne.
Hier ist Valeska Schober.
Offbeat. Ich bin durch einen Beitrag im Manager-Magazin wieder auf Frau Werner aufmerksam geworden. Zwar war mir die Dieselaffäre bei VW ein Begriff, aber ich hatte natürlich nicht die Lebenswege aller Beteiligten im Detail verfolgt. Was mir sofort ins Auge fiel, war ihre faszinierende Vielfältigkeit und die einzigartige Kombination aus absoluter Bodenständigkeit und höchster Management-Ebene. Und das bei einer Frau aus dem Osten, wie ich selbst auch eine bin. Ich dachte mir, diese Frau hat so viel zu sagen, von dem wir alle profitieren können. In unseren ersten Gesprächen stellte sich heraus, dass Frau Werner eine ungebremste Leidenschaft für die großen Konzerne Deutschlands hat und dass sie vor allem jungen Menschen Lust darauf machen wollte, dort ihre Karrieren zu starten. Ich fand es toll, dass eine solche Top-Managerin sich nicht hauptsächlich um ihr eigenes Ansehen oder ihr Erbe kümmerte, sondern mit ihrer Begeisterung junge ArbeitnehmerInnen anstecken wollte. Ich kann Ihr Buch allen wärmstens empfehlen, die sich nicht nur für deutsche Wirtschaftsgeschichte, sondern für pragmatische und gleichzeitig inspirierende Karrieretipps für die deutsche Big League interessieren.
Dazu kann ich sagen, ohne Valeska Schober hätte es dieses Buch nie gegeben. Ich hatte schon gelegentlich Anfragen anderer Verlage, doch mal ein Buch zu schreiben, und es ist nie so der Funken übergesprungen, dass ich gesagt habe, ja, mit diesem Verlag und mit dieser Lektorin kann ich das machen. Und bei Frau Schober war es einfach komplett anders. Sie ist ja gut auf mich eingegangen und ich wollte einfach wirklich kein Buch schreiben, was sozusagen nur Frauen lesen können oder was nur das Thema Ost-West-Karriere beinhaltet, sondern mir ging es wirklich um das ganz Allgemeine, um die Generation, die jetzt in Führungsverantwortung kommen soll, kommen muss und vielleicht hoffentlich auch kommen will.
Sehr schön. Und meine Vermutung war eben genau das, was Valeska Schober auch angesprochen hat. Also ich bin selber Ost-Wessi, also Familie aus Leipzig, Berlin und dann dem Rheinland aus der Nähe von Köln. Und ich muss sagen, die Frauen aus, ich sag mal aus meiner Ostfamilie, ne, so ganz platt, die haben wirklich dann ab ihrem 40. Lebensjahr oder so immer noch mal richtig angepackt. Die sind immer durchgestartet. Die haben dann noch mal den Führerschein gemacht, haben noch mal studiert und so weiter. Also dieser Aufbaugedanke, der ist da komplett anders verankert. Und auch der feministische Gedanke, muss ich sagen, ist da ganz anders verankert. Würden Sie sagen, dieses Weitergeben auch, meine Erfahrungen oder auch dieses Hocharbeiten, ich sag mal vom Fließband, ne, in die Spitze, das ist auch so ein Teil dessen, wo ich herkomme, aus meiner Familie, weil bei mir ist das zum Beispiel so.
Also ich habe so viele tolle Menschen in Westdeutschland, im Ausland und in anderen Teilen der Welt erlebt, die genauso anpackend waren, dass ich jetzt nicht in Stereotype verfallen möchte. Aber dieser Pragmatismus, der ist vielleicht in Ostdeutschland auf jeden Fall noch spürbar. Ich habe es immer das selektive Nichthören genannt. Ja, also dass man einfach bestimmte Dinge ausblenden kann und sich auf das fokussiert, was man wirklich erreichen will, was wichtig ist und was auch zu einem Ergebnis führt. Und diese ganze Grundrauschen um einen herum einfach mal ausblendet. Ne? Also, und das habe ich bei vielen Menschen in Ostdeutschland gesehen, erlebt. Und ich glaube, das ist auch mir zu eigen. Ich kann mich wirklich auf ein Thema so konditionieren, dass jeder weiß, es ist ihr wichtig und die zieht uns alle mit und da können wir jetzt loslegen.
Ja, ja, gut, dass Sie es auch nochmal angesprochen haben mit den Stereotypen, ne? Dass wir da auch outside the box denken können. Und eins Ihrer Hobbys ist ja auch mal eben so die Komfortzone verlassen. Ja, also warum mögen Sie das eigentlich so, Frau Werner?
Naja, das Thema lebenslanges Lernen gehört ja auch zu den wichtigen Themen, die ich mit meinem Buch vermitteln will. Also viel lesen, mal sich selber in anderen Themen auszuprobieren, dadurch als Mensch zu wachsen, nicht immer nur zu gucken, welcher Job bringt mir das meiste Geld, sondern auch, wo kann ich selber als Persönlichkeit wachsen, wo kann ich zufrieden sein? Und Zufriedenheit hat ja nicht immer was nur mit dem Einkommen zu tun, sondern auch mit Spaß bei der Arbeit, mit Wertschätzung, die man bekommt. Und man kann, glaube ich, nur etwas gut machen, was man auch gerne macht, ja, was einem Spaß macht, was einem Erfüllung gibt. Und genau diese Erfüllung war für mich immer, wenn ich merke, ich kann wachsen, ich kann in der Analyse auch mal, ich sag mal, mich bewusst dumm stellen und mal ganz blöde Fragen stellen und vielleicht durch blöde Fragen jemanden auf neue Gedanken bringen, ja, und sich dabei selber aber nicht dumm vorkommen, sondern zu sagen, ja, das ist wie beim Brainstorming, das ist manchmal einfach notwendig, dass man auch mal Neues ausprobiert. Und als ich beispielsweise in die Konzernrevision gewechselt bin, ist mir auch von einigen Kollegen gesagt worden, na, das ist ja jetzt Edeka, also Ende der Karriere. Ja, also das bringt ja überhaupt nichts, was du da jetzt machst. Du gehst in eine der ungeliebtesten Funktionen und dann sollst du da Spaß dran haben. Aber ich habe einfach gemerkt, das ist etwas, wo man heute im Vertrieb und morgen in der Logistik und übermorgen in der Produktion unterwegs ist. Und man kann da so viel mitnehmen und durch diesen Gesamtkonzernblick einfach selber so viel wieder reaktivieren, was man vielleicht 10, 14 Jahre vorher das letzte Mal im Studium gehört hat. Und mir hat es wirklich Spaß gemacht. Und weil es mir Spaß gemacht hat, habe ich es ganz offensichtlich auch gut gemacht.
Beat on repeat.
Ja, und Sie haben ja eben dadurch, dass Sie so viele Perspektiven hatten, neue Perspektiven aufgezeigt oder vielleicht auch angestupst, ne, dass die Leute dann auch mal hinhören oder hinschauen. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt, wenn Sie da so von Edeka sprechen, ne, von diesem Ende der Karriere, dass bestimmt manche Sie auch gar nicht ernst genommen haben, ne, dass Sie da auch vielleicht mal zu knapsen hatten, oder?
Ich habe ja ein positives Buch geschrieben und ich habe vor allen Dingen meine positiven Erinnerungen und Erfahrungen weitergegeben. Aber Sie haben absolut recht. Es gab natürlich auch schwierige Momente in meiner Karriere und auch Themen, wo ich das Gefühl hatte, oh, da ist aber jetzt ein ziemlich großer Stolperstein in meinem Weg. Ja, auch als ich in der Revision war das auch so, dass mir in einer männerdominierten Welt teilweise ein Hauptabteilungsleiter gesagt hat, ja, das kann ich Ihnen jetzt zwar erklären, aber kapieren werden Sie das doch sowieso nicht oder solche Themen. Also natürlich sind einige der ich sag mal, Stereotypen, dass man nicht immer nur nett zu jedem ist. Aber das heißt ja nicht, dass man sich davon runterziehen lassen muss. Manches muss man einfach aushalten und gucken, okay, wie arrangiere ich mich mit der Situation oder wie gehe ich notfalls eben auch diesen Menschen aus dem Weg, mit denen es keinen Spaß macht zu arbeiten. Ja, wir sind ja alle keine Bäume, ja, wir können uns ja bewegen.
Sie haben sich auch einmal bewegt und haben eine Zeit lang in Großbritannien gelebt, wenn ich das richtig erinnere. Was war das für ein Moment in Ihrem Leben, auch vielleicht karrieretechnisch?
Ja, ich habe kurz vor Weihnachten im Jahr 2002 das Angebot von meinem damaligen Chef bekommen, zum 1. Februar 2003 die Abteilung Revision im Ausland zu übernehmen. Also 6 Wochen Zeit für einen internationalen Umzug mit 2 Kindern. Das war schon sehr sportlich und ich hatte ja auch vorher sehr viele Kollegen dabei beobachtet, die den Schritt ins Ausland gemacht haben. Und ich habe auch viele dabei beobachtet, die Nein gesagt haben. Die gesagt haben, ah, meine Kinder sind jetzt im falschen Alter und im Moment geht das nicht. Und oder die Eltern sind zu pflegen. Und es ist immer schwer, ins Ausland zu gehen, selbst wenn es nur in Anführungsstrichen so eine kurze 2 Stunden Flugzeit nach England ist. Man ist einfach weiter weg, man verlässt seinen Freundeskreis, die Kinder verlassen ihr gewohntes Umfeld. Aber ich kann heute sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens.
Sie haben mutig Karriere gewagt und haben Ihre Geschichte und auch ganz viele Tipps wirklich hands-on da einmal festgezurrt und für alle zum Nachlesen gerne. Das Buch verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Da findet ihr auch mehr natürlich zu Hiltrud Werner. Könnt ihr mal ihre Autorinnenseite aufrufen. Frau Werner, haben Sie eigentlich mal Ihre Autorinnenseite aufgerufen im Campus Verlag oder ist das was, was man eigentlich nie macht? Man schickt dann mal einen Text oder lässt einen Text schreiben oder so und dann guckt man sich das nie an.
Also ich habe sie noch nicht aufgerufen, aber ich bin heute auch darüber gestolpert und habe gedacht, hey, das könnte ich ja vielleicht mal mir nochmal durchlesen. Ich habe mir angeschaut, was der Campus Verlag auf seiner eigenen Webseite und was auf Amazon steht, aber die Autorenseite habe ich noch nicht gelesen.
Ja, lesen Sie eigentlich auch Ihre Buchbewertungen, also was so über Sie geschrieben wird oder kriegen Sie Feedback über Bücher oder sowas? Oder sagen Sie, dass ich bin eine Teflonpfanne, das prallt an mir alles ab, positiv wie negativ?
Nein, auf keinen Fall. Also natürlich lese ich so viel wie möglich von dem Feedback, was mich erreicht, egal auf welchen Kanälen, Instagram, LinkedIn, Amazon, weil es ja auch wichtig ist. Ich mache auch Buchlesungen und ich spreche viel mit meinen Mentees und da sind ja gerade auch diese zusätzlichen Feedbacks von Menschen, die mich nicht so gut kennen, enorm wichtig für mich, um weiter zu lernen, ja, um noch besser zu werden.
Ich finde ganz, ganz erstaunlich, wenn ich so in Ihrem, allein schon in Ihrem Inhaltsverzeichnis sehe und auf den letzten Teil Ihres Buches blicke, Seite 195, da steht dann, ich konnte immer ich selbst bleiben. Haben Sie vielleicht noch abschließend zum Schluss dieser Episode einen Tipp, wie das gelingen kann, dass man so bei sich selber bleibt, seine Werte vertreten kann oder auch Zugang zu den eigenen Gefühlen erhält?
Ja, das Thema Authentizität ist in der Tat ein wirklich wichtiges, weil wir erwarten ja auch von anderen Menschen, dass sie sich ein Stückchen weit auf uns zubewegen, Kompromisse machen in der Zusammenarbeit mit uns. Und manchmal verwechseln Menschen das sich verändern mit nicht man selbst bleiben. Aber ich glaube schon, dass man authentisch bleiben kann, dass man bei sich bleiben kann und sich trotzdem immer weiter verbessern und verändern kann. Und ich denke im Rückblick, dass mir das gut gelungen ist, ein paar Mauern im Kopf auch in meinem eigenen einzureißen und mal sehen, was noch kommt. Es hat auf jeden Fall bis heute, bis hierher alles sehr viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Und jetzt haben Sie natürlich noch einen Wunsch frei am Ende dieser Podcast-Episode. Wenn Sie sich was wünschen könnten, was eine Person, die Ihr Buch liest, mitnehmen kann, so eine wichtige Kernsache, was wäre das? Gibt es da was?
Ja, ganz, ganz wichtig, sich wirklich immer von Anfang an zu überlegen, wer kann auf meiner Funktion auch gut sein? Wer könnte mein Nachfolger sein? Also keine Angst davor zu haben, dass jemand anders den eigenen Job vielleicht anders oder besser machen kann. Das ist mir total wichtig, weil am Ende des Tages ich sagen muss, wenn ich nicht für jede Funktion, die ich selber ausgeübt habe, gleich einen Nachfolger aufgebaut hätte oder eine Nachfolgerin, wäre ich selbst nicht so mobil gewesen und hätte vielleicht nicht immer das Go von meinem Chef gekriegt, dass ich wechseln kann.
Ja, es gibt auch diesen schönen Spruch, einfach mal machen, man kann hinterher immer noch um Entschuldigung bitten, ist besser, als um Erlaubnis zu fragen. Was halten Sie von diesem Satz?
Naja, wir sagen das auch oft. Also lieber einmal um Verzeihung bitten als dreimal um Erlaubnis. Das ist schon richtig. Das Thema Aufwärtsdelegation oder die Abwehr von Aufwärtsdelegation der eigenen Mitarbeiter behandle ich auch im Buch. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, weil gerade viele junge Frauen meinen ja, dass Karriere nichts ist, was man anstreben sollte, weil dann einfach die Arbeitszeit immer länger wird. Aber das hat nur was damit zu tun, dass man entweder nicht wirksam delegiert oder sich zu viel von unten nach oben hochdelegieren lässt. Und an diesen Themen muss man einfach arbeiten, damit man selbst ein erfülltes Leben haben kann und eben nicht nur Arbeit. Aber weil Sie gerade bei Sprüchen sind, es gibt ja diesen Spruch, man lebt nicht, um zu arbeiten, sondern man arbeitet, um zu leben. Und den finde ich, ich sag mal, auch gleichermaßen irritierend, weil für mich ist die Arbeit ein wichtiger Teil des Lebens. Es ist nicht hier die Arbeit und dort das Leben, sondern die Arbeit ist enorm wichtig. Man merkt das ja auch gerade bei älteren Menschen, und mit älter meine ich 70 plus, dass die sich bewusst auch noch Aufgaben suchen, irgendeine Arbeit, und wenn es eine ehrenamtliche Arbeit ist, weil Arbeit einfach auch Erfüllung gibt. Ja, und man Arbeit nicht als Zeitfresser oder Störenfried im eigenen Leben empfinden darf. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Einstellung, die ich auch versuche, in meinem Buch zu vermitteln.
Also mutig Karriere wagen, gestalten und wachsen in der Welt der DAX-Konzerne. Egal, ob ihr dann draußen 17 oder Ü70 seid. Und wenn ihr irgendwo dazwischen liegt mit eurem Alter, dann erzählt doch auch gerne euren Freundinnen und Freunden von diesem Podcast. Denn nur so können die Leute den auch hören. Lasst ein paar Sterne da. Und in die Shownotes gucken. Ihr wollt doch bestimmt mal Hiltrud Werners Seite sehen, die Autorin-Seite, die sie selber noch nicht kennt. Frau Werner, herzlichen Dank, dass Sie heute hier mein Gast waren.
Herzlichen Dank, Frau Peters.
Tschüss.
Tschüss, danke.
Campus Beats.
Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.